time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. Yo, 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 All Ball Podcast. Die Wiesn Season is over. Wir haben es geschafft. Yes. München steht immer noch, Gott sei Dank. Wir sitzen wieder am Mic. Rob, du bist geflüchtet letzte Woche.
Alter, ich bin gerade eben erst zurückgekommen.
Ja, gerade frisch aus dem Auto. Rob und ich hier wieder back. Ich war den ganzen Tag auf der Couch, bin noch ein bisschen angeschlagen. Aber wie immer, Dienstag gibt es neue Folgen All Ball und da halten wir uns weiterhin dran. Es wird kälter, ich heute im Hockey-Jersey, Mario Lemieux. Langsam geht's auf Herbst-Winter zu, beziehungsweise wir stecken schon mitten im Herbst. Aber wir haben trotzdem wieder ein paar brandheiße Themen. Und zwar Freestyle vom Feinsten. Rob, ja. Du schießt erstmal los. Ich habe es gerade gesagt, du warst eine Woche nicht zu Hause, nicht in München, ja. Sondern da, wo du herkommst, warst du zu Hause. Genau.
Ich war in der Heimat. Ich war in Essen. Shoutout NRW. Bin jetzt gerade eben aus dem Auto gestiegen. Hab sogar noch nichts ausgeladen. Bin 9 Stunden lang gefahren. Bin mehr oder weniger hier in die Wohnung gekommen, habe den Computer angemacht, Licht an, Mikrofon an und jetzt sitze ich hier. Es ist noch alles im Auto, was ich rüberbringen muss. Das Blöde ist, die haben hier die Straße komplett gesperrt wegen Fernwärme, schieß mich tot, weißt schon, die hacken hier die Straße auf. Und deswegen konnte ich den Wagen nicht bei mir parken, bin so gefühlt 2 Kilometer weit weg. Und muss, glaube ich, noch 3-4 Mal hin und her laufen, um das Zeug herzuholen.
Na, dann passt ja.
Und der Grund, warum ich in der Heimat war, war so ein bisschen mein altes Zeug, was so im Haus meiner Eltern noch war, nach München zu holen. Weil, weiß nicht, die Leute, die zuhören, die kennen das bestimmt. Also wenn man irgendwie auszieht, dann nimmt man so das Wichtigste mit, Klamotten, Möbel und alles, was so kleiner ist, das lässt man dann erstmal da. Und bei mir war das dann halt so jetzt die letzten 20, 25 Jahre da.
Stark, ja.
Und ich habe mir gedacht, ich muss das einfach mal herholen, um auch zu gucken, was ich alles habe. Unter anderem meine Trading Cards und meine Comicbook-Sammlung und so. Das habe ich jetzt alles nach München geholt. Und das ist jetzt alles im Auto und muss ich jetzt hier gleich mit so einer Sackkarre so 3-4 Mal in die Wohnung transportieren. Aber
dann lohnt sich's wenigstens, gell, wenn es so viel ist.
Ja, das lohnt sich echt. Aber auf der Hinfahrt bin ich bei unseren Freunden in Langenfeld vorbeigefahren, bei den B-Brothers. Also nice. Bei Ivan und Kiki. Und Grund dafür war, dass ich dem Kiki ein kleines Geschenk machen wollte. Und ich hatte nämlich noch ein unterschriebenes Kobe Bryant-T-Shirt.
Stark.
Was ich vor 25 Jahren oder so bekommen habe. Hab unterschreiben lassen. Also ich weiß, dass es ein Original-Trikot ist, original unterschriebenes T-Shirt ist, weil ich es halt ihm gegeben habe zum Unterschreiben und er hat vor mir gesessen. Ich glaube, es war das zweite Interview, was ich mit ihm hatte in Berlin. Und da steht halt, also natürlich Lakers-Farben, Trikotzahl 8 drauf geprintet. Vorne steht Kobe drauf, also nicht Lakers, sondern es steht Kobe drauf und hinten die Initialen KB. Und dann hat er vorne unterschrieben. Und wie gesagt, das hatte ich seit 25 Jahren bei mir. Davon wusste ich aber nur 2 Jahre lang, dass ich es habe. Also 23 Jahre lang habe ich es komplett vergessen, dass das bei mir ist. Und jetzt so neulich so beim Aufräumen, beim Ausmisten, ist mir das so in die Hände gekommen. Und ich dachte mir, Alter, krass. Da ist sein Name drauf, es ist unterschrieben. Oder? Was machst du jetzt damit? Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich das einrahmen lässt und dann irgendwie aufhängt und so, weil es jetzt auch kein Trikot ist, es ist halt so ein T-Shirt. Ja. Ist halt auch noch von Adidas, ne? Also das Adidas-Logo ist drauf. Und ich habe mir gedacht, bevor ich es jetzt wieder wegpacke und es dann irgendwie in 25 Jahren nochmal finde, habe ich mir gedacht, wem könnte ich das geben oder wem könnte ich damit eine Freude machen? Und das war Kiki, an den ich gedacht habe. Das ist halt der größte.
Ja, nur einen,
ja. Ja, ist der größte Kobe Bryant-Fan auf der Welt, würde ich sagen. Ja, ist der einer der größten Sammler auf jeden Fall. Der hat so ziemlich alles von dem. Und weil Langenfeld auf der Strecke nach Essen war, habe ich gedacht, auf der Hinfahrt fahre ich da mal raus und schaue im Laden vorbei, weil ich auch erstmal einmal im Laden war. Und das war zu unserem allerersten Podcast.
Ich wollte gerade
sagen, Podcast-Episode Number One. Alle, die es noch nicht angehört haben.
Unsere Jungfernfahrt quasi.
Genau. Da sind wir mit unserem ganzen Equipment nach Langenfeld gefahren, haben da aufgebaut, haben uns in die Sessel gesetzt und haben da die allererste All-Ball-Podcast-Episode aufgenommen. Und ja, deswegen habe ich
direkt dem Doppelfolge. Kiki das,
ja, direkte Doppelfolge, weil es so lang war, also knapp 2 Stunden oder so.
Ja.
Und dann habe ich dem Kiki das jetzt halt gegeben und er war sichtlich gerührt. Also
stark.
Da habe ich ihm eine große Freude gemacht. Er hat selber gesagt, das ist zu viel. Nee, das kann er nicht annehmen und so. Aber ich wollte einfach, dass er das hat. Weil ich weiß, es ist auch bei ihm gut aufgehoben. Das ist jetzt, der Kiki ist keiner, der das irgendwie in die Ecke knallt oder irgendwie verscherbelt.
Yes.
Das ist einfach sein Ding. Der hängt sich das an die Wand und schaut da jeden Tag drauf. Und da soll es sein. Also da habe ich mich auch gut gefühlt hinterher. Weil das war so tatsächlich so eine selbstlose Aktion. Also ich habe davon nichts gehabt und ich wollte auch nichts im Gegenzug dafür haben. Ich wollte ihm einfach eine Freude machen und das habe ich gemacht. Und ja, der Kiki ist froh. Und falls ihr noch nicht den YouTube-Kanal vom Bee Brothers Store abonniert habt, dann macht es, weil da wird es dann praktisch auch irgendwann jetzt die Tage hoffentlich gezeigt, weil der Ivan hat das alles gefilmt, wie ich dem Kiki das übergeben habe und habe ihm dann so ein bisschen erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass ich das habe und er war sichtlich gerührt, wie gesagt, also das sieht man dann auch alles in dem Video. Er erzählt dann auch so ein bisschen davon, wie wichtig Kobe Bryant ihm ist. Und ja, das haben wir ja gemeinsam. Und ja, deswegen ist es jetzt in Langenfeld das gute Stück.
Ja.
Und
ja, aber wie du sagst, ist in den richtigen Händen. Und das ist bei solchen Sammlerstücken oder, also das ist ja nicht nur ein Sammlerstück, es hat ja auch einen persönlichen Bezug, aber da ist einfach wichtig, dass das jemand hat, der das wertschätzt. Und ja, wie du gesagt hast, da wird es wahrscheinlich niemanden geben, der das höher schätzt als der Kiki selbst. Deswegen, ja, klar. Hut ab. Hast du wirklich eine schöne Aktion hier gemacht auf deiner Heimatreise, ne?
Yes.
Nein, also das ist ja, ja, wie du sagst, making people happy ist ja auch manchmal ganz schön und ohne Gegenleistung und so.
Apropos making people happy, der Ivan hat mir eine witzige Story erzählt, die muss ich hier einfach mal wiedergeben. Seitdem die Doku raus ist, also wir haben ja davon schon gesprochen, also alle, die die Doku noch nicht gesehen haben, die ist, glaube ich, in der ZDF-Mediathek oder so? Oder ARD-Mediathek?
Ja, eins von beiden. Ich glaube, Sportstudio war es, genau.
Sportstudio, also, ja, genau.
Genau.
Schaut einfach mal, ob ihr die König der Sammler hieß die, glaube ich, ne? Oder
Könige der Sammelkarten oder sowas.
Ja. Könige der Sammelkarten, genau. Ja. Da, die ganze Doku handelt halt von Ivan und Kiki, mehr oder weniger, wie sie damit angefangen haben und so weiter. Und seitdem die Doku raus ist, hat der Ivan mir erzählt, laufen halt die Leute denen die Bude ein. Also Leute, die die Doku gesehen haben und dann extra deswegen nach Langenfeld kommen. Unter anderem war da so ein 60-jähriges Pärchen aus Berlin, die die Doku gesehen haben und vom Ivan Kunst kaufen wollten und deswegen nach Langenfeld gefahren sind oder geflogen sind, wie auch immer. Und dann standen die im Laden, haben gesagt, hey, wir haben eure Doku gesehen, ich würde gern Kunst kaufen, sagt die Frau zu ihm. So. Eigentlich ist, so laut Ivan, ist in dem Laden nichts mehr zu verkaufen, weil entweder ist es schweineteuer oder es ist schon irgendwie reserviert oder ist einfach nicht zu verkaufen. Ne? Also, und er ist jetzt auch, das hat er selber gesagt, jetzt so seit ein paar Wochen nicht mehr dazu gekommen zu malen, wegen Kind und so weiter.
Ja.
Also auf jeden Fall gab es eigentlich nichts für die beiden aus Berlin. Trotzdem haben die sich aber was ausgesucht und haben dann auf ein Bild von Mos Def gezeigt.
Stark.
Der Ivan fragt die, wissen Sie, wer das ist? Die Frau sagt natürlich, nee, ist das ein Basketballer? Da sagt der Ivan, nee, ist ein Rapper.
Okay.
Und dann sagt die Frau, okay, ja. Und dann spielt der Ivan den im Laden Mos Def vor, praktisch, damit sie so ein bisschen hören können, was das für Musik ist. Wir haben das ja so gesagt, so ja, ist nicht deren Musik ungefähr, aber sie finden das Bild geil. Ja, dann haben sie das Bild gekauft für weiß ich nicht, wie viel, 1000 Euro.
Ja.
Ja, also eines dieser großen Porträts.
Ja, voll, klar.
Und haben sich, glaube ich, dann noch in das eine Bild verguckt, was eine Nike-Sohle ist, also so von unten abgemalt. Ne? Also praktisch, man weiß es ja mit den Kreisen und so weiter.
Ja, aber schon, ja.
Genau. Und jeder, der einen Nike-Schuh oder einen Jordan 1-Schuh hat, der weiß, was das ist.
Ja.
Und die beiden standen praktisch eine halbe Stunde vor diesem Bild und haben alle möglichen Sachen da rein interpretiert. Weil es halt so, keine Ahnung, das war für die so, okay, das ist irgendwie, als wäre es so richtig abstrakte Kunst gewesen. Mhm. Und da musste der Ivan denen erklären, was es ist. Ich glaube, vielleicht hat er sogar den Schuh angehabt und hat denen das gezeigt. Hier, das ist die Sohle davon. Fanden sie geil. Aber der Ivan wollte denen das dann auch nicht verkaufen. Und selbst beim Mos Def-Ding hat er gesagt, da war er so hin und her gerissen. Weil natürlich ist es Kohle, die er macht. Voll. Aber eigentlich möchtest du doch, dass das Leute haben, die wissen, die zumindest wissen, wer das ist. Mhm. Wenn nicht sogar irgendwie Fans von Mos Def sind. Wenn nicht sogar Mos Def selber. Ja,
ja, und das Ding ist, also es ist ja ein Porträt.
Ja.
Also es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein Plattencover von ihm ist oder so, wo er gar nicht drauf ist, sondern es halt irgendeine Szenerie darstellt. Aber wenn du ein Porträt von jemandem hast, das ist ja... Keine Ahnung, also da muss ja irgendein Bezug da sein. Der schaut dich ja den ganzen Tag an. Quasi dann auch.
Und der ist jetzt praktisch in deren Haus, irgendwo irgendwie im Treppenhaus oder so, hängt da jetzt Mos Def. Und ich weiß nicht, wen die auf Kaffeeklatsch einladen und so, deren Freunde, die gucken dann und dann ist da halt so ein riesiges schwarzes Gesicht an der Wand. Ja. Und alles, was die wissen, ist so, das ist ein Rapper. Und so, die haben so gar keinen Bezug. Dazu,
dann spielen sie ein bisschen die Sounds und dann
so Handy-Klingelton oder könnten sie machen. Aber das Mighty ist Most die Def, kleine Anekdote, okay, die der Ivan hat fallen lassen, also dass da jetzt in irgendeinem Haus in Berlin Mos Def hängt bei Leuten, die nicht wissen, was es ist oder wer es ist.
Also ich meine, bei mir hinten ganz klein sieht man das I Love This Game Logo vom Ivan. Das hat er mir mal geschenkt auch. Und neben mir, das sieht man jetzt nicht, also an der Wand hier hängt der Kobe, den ich mir damals gekauft habe, limitiert auf 24 Stück.
Hm.
Ich habe leider die 19, das ist jetzt kein Bezug zu Kobe oder mir, aber passt so. Aber das ist ja genau das gleiche Beispiel. Ja, da hängt einfach quasi ein Porträt von Kobe Bryant. Und klar sieht das Bild auch so cool aus, wenn du jetzt nicht weißt, wer das ist, aber es wäre irgendwie ein bisschen witzlos, wenn ich da von irgendeinem random Menschen das Gesicht da hängen habe. Einfach so. Ja, gut, ey. Aber verstehe ich die Situation so. Geld sitzt locker offensichtlich. Kaufabsicht und Kaufkraft sind gegeben, aber ja, also dafür ist es ja Kultur, so dass du irgendwie die Kultur halt auch verstehst und greifen und begreifen kannst. Deswegen verstehe ich den Zwiespalt auf jeden Fall. Aber man muss halt auch schauen, wo man bleibt, gell?
Ja, das stimmt schon. Deswegen hat es halt verkauft, passt.
Und verkaufen
das Nike-Ding ist immer noch bei ihm im Laden. Also alle, die vorbeifahren wollen, die Nike-Schuhsohle ist auf jeden Fall noch im Schaufenster, könnt ihr euch anschauen.
Oh, wild, ja. Nee, aber hab die Situation vor Augen auf jeden Fall.
Ja. Als ich da war, war auch, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung, als ich da war, waren auch es waren ein paar Leute von Topstar.
Mm-hmm.
Also die Leute, die Trading-Karten sammeln oder auch Bescheid wissen, die wissen, was das für eine Firma ist und die waren halt zu Besuch da, die wollten sich den Laden unbedingt mal anschauen. Also ich glaube, da war jemand Topps Spanien oder Topps USA war da, jeweils so Vertreter.
Stark.
Die waren natürlich super begeistert. Irgendwie, da wurde auch dann gerade, als ich reingekommen bin in den Laden, wurde auch gerade gehandelt. Also da lagen laut Kiki, lagen da an Trading Cards auf diesem einen Tisch mehrere Millionen. Ne, weil das waren halt... keine Ahnung, wer da vorbeigekommen ist und hatte seinen Koffer aufgemacht und
crazy.
Der Kiki war halt fleißig am Traden und die Tops-Leute haben sich den Laden angeschaut mit den ganzen Sammelkarten und alles, was es da gibt. Also ich meine, du warst ja, glaube ich, noch mal nach mir da.
Genau, ich war zweimal seitdem, glaube ich, da. Oder sogar dreimal, einmal so ganz kurz auch auf einen Zwischenstopp.
Ja.
Und einmal habe ich, war ich zweijähriges Jubiläum.
Okay.
Wo wir den ganzen Tag so da waren und auch gefeiert, gesoffen, keine Ahnung, war ein geiler Tag. Und da habe ich eben auch gesehen, und das ist ja das, was das Ganze dann ausmacht. Ja, zum einen hast du natürlich klar diese Werte, du hast diese diese Nostalgie, du hast diese Erinnerungen an eine andere Zeit, du machst auch wirklich ja in diesem Laden die komplette Zeitreise durch, ja, völlig absurde Sachen dabei, also jetzt nicht nur die Karten, sondern also ja. Für mich fast interessanter sind diese ganzen Gimmicks und diese ganze McDonald's Tüten und so weiter, ja, also und so alte Poster und so.
Ja.
Die wirklich, wo du wirklich, wenn du die anschaust und dann denkst du so, oh krass, bei mir war dann so, er hat so ein Penny-Poster, das hatte ich damals auch in meinem Kinderzimmer von Nike. So. Ja. Er hat gesagt, sorry, habe ich nur einmal, kann ich den nicht verkaufen. Was auch okay ist. Aber ja, und dieses Ganze, dass du wirklich halt so eintauchst und dann, ja eben, wie du sagst, da ist immer was los. Ja. Und vor allem diese Community, also die natürlich an dem Jubiläum komplett crazy, also da war, das war packed, das Ding. Aber auch wenn du so reingehst, die Community und wie eng das ist, wie tight, wie nischig und gleichzeitig wie offen. Da ist scheißegal, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, wie alt du bist, dick, dünn, keine Ahnung, völlig wurscht. Du brauchst
egal,
auch nicht,
was du sammelst.
Genau,
Basketball,
es ist wurscht, was
Pokémon.
Du sammelst.
Ja.
Und es ist dann auch wurscht, was du für eine Sammlung hast. Also es ist jetzt nicht so, das ist nicht elitär. Du brauchst nur hin. Klar sind da immer welche dabei, wo du so denkst, Alter, was hat der? Die haben mir da Karten gezeigt, da habe ich aus meiner Sammelzeit aus den 90ern waren da absolut die Oberbanger quasi mit dabei und so. Perfekt auf 10 gegradet und was weiß ich, also super teure Geschichten auch teilweise. Aber darum geht's nicht. Es geht einfach nur um dieses gemeinsam Sammeln, Austauschen, einzelne Karten anschauen, dann irgendwie über diesen Spieler philosophieren und sonst irgendwas. Müssen ja nicht mal Sportkarten sein, es können Pokémon-Karten, es können Barbie-Prinzessinnen, es kann sonst was sein. So.
Die Kiki hat mir Karten gezeigt, da wenn du Glück hast, dann ist da ein Dinosaurier-Knochen.
Ja, genau. Ja. Ja, oder irgendwie ein Stück von dem Brief von Abraham Lincoln oder keine Ahnung, also so
oder
super
Wasser vom
random
von,
Zeug, genau.
Ja. Echt crazy Sachen.
Und das finde ich Wahnsinn. Also das ist so eine Welt für sich und einfach total faszinierend. Natürlich musst du, es ist jetzt auch nicht für jeden interessant, wenn du mit sowas nichts anfangen kannst, okay. Aber es ist halt einfach, also wenn du dafür so ein bisschen ein Gefühl hast und das so ein bisschen deins ist, da kannst du da stundenlang verbringen, weil du aus dem Glotzen nicht mehr rauskommst. Und nicht nur aus dem Glotzen, sondern dann eben auch aus dem über diese Sachen reden. Entweder mit den Jungs, entweder mit den Leuten, mit denen man selber da hingeht und so. Und das ist halt einfach, ja, wie so ein kleines Museum, was vor allem für so 80s und 90s Kids natürlich crazy ist, weil es halt einfach ja Popkultur darstellt. So.
Da hängt so ein, da hängt ein Poster von Gary Payton und Michael Jordan. Also die beiden so Angesicht zu Angesicht und ich glaube, ist eines der berühmtesten Bilder überhaupt, wo die sich so ins Gesicht schauen. Das ist unterschrieben von Gary Payton und Gary Payton hat dazu geschrieben, fuck you.
Ja.
Und das sieht halt so genauso aus, als ob Gary Payton Michael Jordan gerade sagt, fuck you. Ne? Und das ist wahrscheinlich NBA Finals, tippe ich einfach mal.
Ja.
Ne? Also Sonics gegen Bulls. Und das ist halt so ein Ding. Ne? Wenn du irgendwie die Finals damals gesehen hast und du weißt, was das für ein Duell war zwischen den beiden und auch was für ein Schwätzer Gary Payton ist, dann passt es genau, dass da fuck you draufsteht. Ja. Ne? Und da habe ich Ivan auch dazu gefragt, du, erzähl mir was zu dem Poster da oben, wo Fuck You draufsteht. Ist das von Gary Payton wirklich unterschrieben? Und er meinte so, ja. Ne? Und das macht er anscheinend nicht oft, weil meistens macht er nur den Namen drauf, aber da hat er tatsächlich was mit dazu geschrieben und es hat halt gepasst in dem Moment. Also
Ja, aber das ist es ja. Also du sagst, hat unterschrieben und so. Hast vorhin auch schon eine Überleitung eingeleitet, die wir nicht angenommen haben. Tops war die Überleitung. Die Woche gab es deswegen auch ganz passend, dass du jetzt bei den Beat Brothers im Store warst. Die Woche gab es News in Sachen NBA und zwar nichts mit Spielern oder Ähnlichem, sondern NBA-Lizenz für Trading Card Partner. Und tatsächlich, und ich glaube, das war vor ein, zwei Jahren hat sich das irgendwie schon angekündigt, weil da auch Fanatics mit drin steckt und so. Und ich glaube, denen gehört Topps. Und Topps hat jetzt ab 25/26, das heißt ab kommender Saison, die ja quasi in zwei Wochen schon da ist, die NBA-Lizenz zurück. So, heutzutage ist es anscheinend so ein Modell, dass du die Lizenz wesentlich sparsamer verteilst und dafür von den einzelnen Partnern mehr Geld kassierst, weil früher, also du hast auch gesagt, du hast deine ganzen Trading Cards irgendwie wieder geholt. Ich habe auch noch Schuhkartons voll und Ordner voll bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Hab hier in der Wohnung nur so mein kleines Lunchboxlein von Upper Deck, Michael Jordan Tribute Koffer. Da sind meine guten quasi drin. Also so viel Gute habe ich nicht. ist nicht so eine Sammlung wie Kiki und Ivan haben natürlich. Aber damals war das ja total breit gefächert. Da gab es irgendwie, also siehe Box, es gab Upper Deck, es gab Fleer, es gab Tops. Zu Tops haben dann irgendwie, ich glaube, Bowman's Best und sowas noch gehört, also und Stadium Club und so. Dann gab es Fleer Ultra und Skybox und keine Ahnung was. Also 1000 Sachen, SP, SPX, Tops Chrome, Tops Finest und so. So wie es halt jetzt auch bei Panini war, dass es verschiedene Dinger gab. Deswegen, ich bin gespannt, was das bei Tops dann alles wird. Weil, ja, Upper Deck zum Beispiel, das ist ja eine Firma, die gibt es ja noch. Die hatten, ich glaube, die haben immer noch Michael Jordan als Partner und auch LeBron war bei ihnen gesigned. Ich glaube, der ist jetzt aber auch bei Tops. Und Upper Deck hat ja zum Beispiel weiterhin Karten rausgebracht, aber ohne NBA-Lizenz. Das heißt, du hast dann irgendwelche, da gibt es die Goodwin Champions, heißen die, glaube ich, die habe ich mir auch bei den B-Brothers im Store gekauft. Dann ziehst du da irgendwelche Karten, wo LeBron, keine Ahnung, so ein Off-Season-Outfit einfach anhat, eine Cap und ein T-Shirt oder so. Oder da sind dann irgendwelche Karten drin. Ich habe zum Beispiel Joe Biden gezogen oder so. Okay. Also es sind dann einfach irgendwelche Snowboarder und also so bunt gemischt einfach irgendwelche, ja, erfolgreichen Menschen oder ich weiß gar nicht, was da so dahinter steckt. Aber LeBron und MJ bei Upper Deck eben noch gesigned, soweit ich weiß. Also ich hoffe, ich lüge da jetzt nicht. Und deswegen waren das, glaube ich, so die einzigen, wo du noch ein Autogramm ziehen konntest von denen und ja. So. Genau. Was jetzt bei Tops aber wieder anders sein wird, LeBron-Autogramme wird es da wieder geben, soweit ich weiß. So, und Tops und Autogramme, da habe ich was, habe ich hier was aus meiner Sammlung rausgeholt. Das sind nämlich 98-99 Tops Rookie-Karten von Vince Carter und Dirk Nowitzki. Hier nice. Auf dem Video erkennt man es jetzt, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Die hatte ich beide doppelt, dreifach, wie auch immer. Es war, also ich glaube, ich habe so richtig gesammelt, habe ich so von 96 bis 99 ungefähr. Dann wurde es weniger, weil es auch immer teurer da schon wurde. Da gab es ja auch schon ein Päckchen, da waren nur zwei Karten drin und du hast irgendwie 12 Euro gezahlt oder so, was ja, als Kind ohne meine Mutter nicht möglich gewesen wäre, mir da überhaupt was zu kaufen. Genau. Und hier war das so, weil das sind ja normale Base-Cards quasi, nur aus der Rookie-Saison. Man sieht auch, die Bilder sind so typisch Fotoshooting-Bilder. Schön vorm Greenscreen wahrscheinlich geshootet und hinten dann das Publikum eingefügt, auch bei Dirk. Genau, und die ehemalige Arbeitskollegin, gute Freundin von meiner Frau. Jetzt kommen wieder so ihr Mann. Genau.
Von also, der Arbeitskollegin.
Genau, der Mann von der Arbeitskollegin. Der war bei Dirk in der Klasse oder Parallelklasse damals und ist immer noch mit ihm befreundet. Also sie haben so eine kleine Clique, sehen sich dann auch immer im Sommer zum Grillen und so weiter. Und dann haben sie so, ja, als dann klar war, hey, das geht nicht mehr so lang mit der aktiven Karriere, haben sie so einen Jungstrip gemacht und sind nach Dallas geflogen und halt irgendwie ausgecheckt, dass sie so viele Spiele wie möglich mitnehmen können. Und ich glaube, das war eben so im April ungefähr, also so Richtung Playoffs gehend. Und genau, und dann haben die dann ist der eine irgendwie krankheitsbedingt ausgefallen, dann ist die Kollegin von meiner Frau auch mitgefahren. Das heißt, es war beide Eisen hatte ich dann im Feuer und dann habe ich mir gedacht, weil ich bin jetzt nicht so dicke mit denen, aber dann habe ich mir gedacht, naja, komm, du ärgerst dich, wenn du nicht fragst und habe halt einfach gesagt so, hey, Frank, Rieke, eine Frage, könntet ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Und hab diese zwei Karten mitgegeben, weil Vince Carter war ja bei Dirk, bei Dallas sein Teammate. Hab diese beiden Karten ihnen mitgegeben und einen Stift. Und tatsächlich, die hatten Locker-Room-Access und alles. Also es war so komplett Freunde-Zugang. Mhm. So, ne? Also waren auch immer, glaub, genau hinter der Ersatzbank gesessen und so. Und dann muss ich sagen, da muss man sich einfach mal reinziehen, dann ist es der deutsche oder europäische Spieler schlechthin, der 30.000 Punkte gemacht hat und ist aber der normalste Mensch auf der Welt. Ja, also die Rike, die ich gerade gesagt habe, die hat auch gemeint, das war dann, also als sie wieder zurückkam, es war das erste Mal, dass sie ihn was anderes in was anderem gesehen hat als einen Jogginganzug, weil er im Sommer halt nur Jogginghose, T-Shirt und so komplett wurscht und da halt durch die NBA Dresscode dann so, hat sie das mal gesehen und dann fragen die den, hey, sie haben hier diese zwei Karten von einem Freund, ob er die unterschreiben lassen könnte und dann halt, oder unterschreiben würde und dann hat gesagt, ja, klar, safe und hat so in der Umkleide geguckt und hat gesehen, ah, das, scheiße, der Vince Carter ist gar nicht mehr da. Mhm. Ist schon gegangen nach dem Spiel und dann hat er gesagt, hey, pass auf, lass mir die Karte mal da. Wir sehen uns ja morgen oder übermorgen wieder.
Krass, okay.
Und dann hat er einfach die Karte in die Hosentasche gesteckt und zwei Tage später so, hey, hier, ich habe noch eure Karte. Und hat die von Vince Carter dann auch unterschreiben lassen. So.
Nice.
Und deswegen, also der Wert dieser Karten, ich bin ja der Einzige, der weiß oder halt die, weil sie es mir unterschreiben haben lassen, dass ja, das ja auch echt unterschrieben ist. Niemand prüfen oder so.
Ja.
Aber die beiden Karten sind für mich halt überkrass, weil ich diese kleine Mini-Story dazu habe, dass die Bekannten aus Würzburg mit, also die Karten mit nach Dallas genommen haben und Dirk Nowitzki, NBA-Champion, MVP, Hall of Famer, einfach so leger mit dieser Situation umgegangen ist, dass er noch gesagt hat, ah ja, pass auf, der Vince ist schon weg, aber gib die mir mal, steckt sie einfach in die Hosentasche und zwei Tage später sagt er, hey, ich habe noch eure Karte.
Ja.
Und jetzt habe ich einfach diese beiden unterschriebenen Rookie-Cards von Tops, Dirk Nowitzki und Vince Carter und bin sehr stolz, dass ich die habe. Das wollte ich an der Stelle nur mal kurz droppen.
Die sollen ihn auch nochmal fragen, weil ich meine, die sollen einfach sagen, also die Karten, die du unterschrieben hast, der Typ,
ja, genau,
der hat auch einen Podcast.
Ja, das wär's. Ja,
ja,
ich glaub,
und hast du irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, dich vor ein Mikrofon und eine Kamera zu setzen und dem Phil und dem Rob Rede und Antwort zu stehen?
Ja, ich glaube, das ist der Angle. Denn das,
so
das,
musst
wir, das müssen wir
du,
versuchen, ja.
Du zeigst ihm auch nochmal die Karten. Hey, weißt du noch die Karten?
Ja, genau.
Hier,
schau mal.
Hier, und hier ist der Podcast. So musst du machen.
Nee, aber das war, das ist einfach, das ist so eine Mini-Anekdote, wo man einfach nochmal sieht, was Dirk Nowitzki für ein unfassbar normaler, am Boden gebliebener Mensch ist. So.
Ja.
Also weil das war auch in der Zeit, als ich gesammelt habe und immer das Beckett-Magazin mir gekauft habe als Kind dann, wo ja dann die Werte aufgelistet waren, aber gleichzeitig ja auch immer so News quasi, das sind die Karten, die demnächst rauskommen, bla bla bla, Skybox, erste Bilder, irgendwie so. Und dann aber auch immer so wie so einzelne Spieler so im Porträt oder dann auch irgendwie so Fanbriefe, Fanerlebnisse und so. Und da wurde dann auch oft drüber geschrieben, welche Spieler, naja, cool oder uncool sind, fair, unfair, willig Autogramme zu schreiben oder nicht und so. Und also da war jetzt Dirk natürlich nicht mit aufgelistet, aber da denke ich mir, es kann natürlich, gibt es bestimmt Kandidaten, vor allem dann Vince Carter auch in dem Moment, gibt es bestimmt Kandidaten, die sagen, Alter, was, hä? Es geht mit dir ab. Also ich weiß auch nicht, wie oft sowas passiert, dass ein Spieler vom Kaliber Dirk Nowitzki, ein Spieler vom Kaliber Vince Carter nach dem Training oder während einem Shootaround fragt so, ey Vince, warte mal, ein paar Kumpels aus Deutschland haben mir die Karte in die Hand gedrückt, kannst du die mal geschwind unterschreiben? So. Deswegen, ja, also für mich auf jeden Fall super wertvoll, dass ich die hab. Also egal, was die jetzt wirklich für einen tatsächlichen Wert haben sollten, aber ja, weil für mich halt Einzelstücke auch. Und genau, das fand ich einfach, ich fand das krass. Ich dachte so, schauen wir mal, ich glaube, das klappt eh nicht. Und deswegen habe ich dann nur diese normalen von Topps genommen. Ich hätte auch viel bessere Rookie-Karten halt gehabt.
Naja, so von wegen, wenn sie verschwinden.
Genau, hat mir gedacht, oh nee, wenn die irgendwie verlieren oder keine Ahnung, oder irgendwie einen Knick reinmachen oder so. Ich habe zwar in der Hülle die schon mitgegeben, aber man weiß ja nie. Genau, und sie haben es überlebt, jetzt sind sie wieder hier bei mir in Deutschland und da bin ich happy mit.
Stell mir gerade vor, wenn es so einer wäre, der so gar nichts checkt und dann so auf der Hülle unterschreibt.
Alter, das wäre halt tough.
Dann ziehst du die Karte raus.
Ja, dann hätte ich doch die gute reinstecken können.
Stimmt. Ja.
Doch, so, ja. Ich habe noch ein paar, wo auch ein cooleres Bild drauf ist und so. Oder ja, die geil. Insgesamt schon mal einen besseren Wert haben. Aber nee, das hat schon gepasst. Und das finde ich aber, was super interessant ist, eben bei den Trading Cards, das war ja auch damals beim Sammeln. Ich meine, das war jetzt ein Fall, da kann es keiner bezeugen. Das ist die ganz normale Karte, die ist halt unterschrieben.
Ja, ja.
Aber normalerweise, wenn du ein Autogramm ziehst, steht ja dann hinten quasi Authentic oder Certificate of Authenticity oder irgendwie was, weil unter der Lizenz vom Kartenhersteller und so. Und das war tatsächlich was, das haben so meine Kumpels damals, die nicht gesammelt haben, das war so, ja, als ob. Als ob, ja, das ist doch nicht echt unterschrieben, niemals. Und weißt du, und ich habe immer so gesagt, nee, klar, also die dürfen doch nicht einfach so ein Produkt, die können doch nicht behaupten, das ist ein echtes Autogramm und man sieht, das ist mit einem blauen Stift drauf geschrieben, es ist auch offensichtlich nicht gedruckt. Und dann hocken die da einen hin, der 1000 Karten beschriftet oder was, der nicht der echte Spieler ist.
Haben deine Kumpel das über diese Karten gesagt oder generell
über die? Nee, ich habe ja damals, ich habe ein paar, also nicht viele, aber ich habe so eine Handvoll Autogrammkarten gezogen. Und die erste, die ich gezogen habe.
Und die meinten, es wäre drauf gedruckt
praktisch. Genau, das ist doch nicht echt, das kannst du vergessen und so.
Ja, so von wegen.
Und das war halt für mich damals
so durchhaut. Ja, ja, okay.
Die allererste. Tatsächlich, von PressPass, die habe ich jetzt auch noch hier liegen, das erzähle ich jetzt auch noch kurz. PressPass, kennst du das? Das waren die nur die College-Karten haben die gemacht.
Nee.
Und das war, also das gab es ganz vereinzelt in dem einen Laden bei uns in Würzburg, aber das war immer was, das habe ich eigentlich nur in so USA-Urlauben so richtig gesehen. Und dann waren wir damals, mein erstes NBA-Spiel war 99 mit meinen Eltern in Orlando. Und da habe ich ja Penny Hardaway, dann mein großer Lebenstraum quasi, ihn live zu sehen. Und das war eben gegen Boston, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da war damals Ron Mercer, hat irgendwie 33 Punkte gescored. Orlando hat aber Gott sei Dank trotzdem gewonnen. Und da hatten die halt Ron Mercer, Antoine Walker und Paul Pierce als Rookie. Und der hat auch über 20 gemacht und du hast halt direkt gesehen, okay, der ist krass. So, und der war zu dem Zeitpunkt. Ja, also für alle, die sich erinnern, also Rookie of the Year war Paul Pierce oder Vince Carter. Mhm. Also das war ja eigentlich so das Ding. Ich glaube, die hatten beide 18, irgendwas im Schnitt oder so. Also sehr ähnliche Saisons gespielt. Und dann habe ich tatsächlich in Orlando einen Tag nach dem Spiel oder so, waren wir wieder in so einem Bee Brothers Store, ist ja so ein bisschen so wie diese klassischen Memorabilia-Stores in den USA, wo alles einfach voll hängt mit irgendwelchen handsignierten Sachen, Trikots, Medaillen, Baseballs, keine Ahnung. Und da gibt's ja auch oft Trading Cards. So, und dann hatten die leider nur Press Pass und Upper Deck und dann habe ich halt irgendwie von beiden etwas gekauft und habe damals tatsächlich mein erstes Autogramm, ne, wo ist es? Hier wird's scharf. Mhm. Paul Pierce Kansas mit dem original unterschriebenen Ding. Und das war für mich, da war ich völlig aus dem Häuschen. Das war das Krasseste, was ich in meiner Sammelzeit bis zu dem Zeitpunkt mit Abstand gezogen habe. Weil eben auch so, krass, da ist endlich mal ein Autogramm. Und da steht jetzt nämlich auch drauf, Congratulations, you are now the proud owner
of a Press Pass
Basketball Authentic Certified Autograph.
Das ist doch nicht echt.
Das ist niemals echt, glaube ich, du. nee, und man sieht krass, dass es echt ist, weil dieser blaue Stift hat halt diesen leichten Schimmereffekt, auch wenn du den so hin und her kippst und so. Und das war auf jeden Fall für mich komplett crazy. Ich sehe quasi diesen Spieler auf dem Feld und einen Tag später kaufe ich so drei Päckchen Karten und ziehe ein Autogramm von ihm. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich so, okay, das wird einer der krassesten Spieler der nächsten Jahre.
Ja, ja, das ist es halt.
Muss man auch sagen, er war ja auch ein krasser Spieler, aber ja. Er war jetzt ja nicht so, also der ist ja, ja jetzt gut, nicht.
Das kannst du ja nie wissen.
Iverson Kobe gewesen, aber ich meine, er ist NBA-Champion und ist, also ich bin kein großer Fan von ihm, auch also rein menschlich, so würde ich sagen. Aber er war ein krasser Clutch-Performer auch, das muss ich auch sagen. Also Paul Pierce, Midrange, auch wenn er sich da in Zeitlupe bewegt hat, aber das Ding hat keiner verteidigt bekommen.
So ja, aber so Rookie-Karten sind eh super begehrt und
genau.
Haben auch so die höchste, ich sag mal so, Spekulationskraft, wenn du vielleicht was anlegen willst. Also es gab mehrere Leute, als ich bei Kiki und Ivan im Laden war,
ja.
Gab es mehrere Leute, die praktisch die Frage hatten, also die waren so, weiß ich, Mitte 30 oder so und hatten jetzt schon ein kleines Kind. Die wollten praktisch was kaufen, was sie in Anführungszeichen anlegen konnten. Also jetzt kaufen und das dann praktisch irgendwann der Tochter oder dem Sohn irgendwie vermachen und dann ist das was wert. Ne? Und da wollten vom Kiki irgendwie so einen Tipp haben. Und der meinte Rookie-Karten. Also zum Beispiel jetzt eine Rookie-Card von Cooper Flagg. Wenn du die jetzt irgendwie kaufst, dann kann die mehrere tausend Euro wert sein in ein paar Jahren.
Ja.
Und das sind halt so Sachen, du weißt zwar nicht,
aber kann auch komplett das Gegenteil sein.
Ja eben, du weißt also halt nicht, wie sich die Leute entwickeln.
Komplett, also das ist bei so einer Karte, ist super, also geht in beide Richtungen gleichzeitig große Chancen, weil das ist ja genau das Ding. Du gehst jetzt auf Cooper Flagg zum Beispiel oder vor ein paar Jahren auf LaMelo Ball. Weiß nicht, ob denen seine Karten immer noch viel wert sind, aber da war halt, also da kommen halt immer so Sachen rein wie Hype, Fame, dann wie man es aus dem Sport halt auch kennt, dieses What If, welches Potenzial steckt in ihm, er wird so und so krass oder keine Ahnung und dann ist halt oft Zion, dann ist halt oft so nach ein paar Jahren realisierst du, okay, er war ein oder zweimal All-Star in den ersten 4-5 Jahren, er war einmal in den Playoffs, er hat überhaupt gar nichts gewonnen, wird nix, so ungefähr, ja, und das war damals ja schon in den 90ern, da waren einzelne Spieler, ich glaube, dieses Popularity-Ding ist immer noch das Wichtigste, Penny war damals auch einer von denen, Penny und Grant Hill waren gut was wert, die waren, glaube ich, hinter Michael Jordan, als ich angefangen habe, in meinem ersten Beckett-Magazin war MJ, war immer, also logischerweise ist es heute ja auch noch, MJ, was weiß ich, hat so eine Standard-Upper-Deck-Karte, hat damals irgendwie $5 gehabt und von, ich glaube, Penny, Grant Hill, Kevin Garnett, sowas, die waren dann so $2.50, $3 oder so. Und bei halt den krassen Dingern, ich meine, die ersten 10.000er-Karten waren ja auch MJ, da waren die dann halt nur ein paar hundert wert oder vielleicht niedrig vierstellig. Aber spätestens dann, wenn sich ein Spieler wie Penny Hardaway die Knie so kaputt macht, dass er nichts mehr spielen kann, dann geht der Wert halt auch so ein bisschen dahin. Ne?
Ja.
Also ich denke, heute durch die Nostalgie, wenn du da eine Banger-Karte hast, ist die schon auch wieder ein bisschen mehr wert, aber ist halt, also und deswegen, ey, wenn es krass läuft, Luka Doncic hat ja so super hohe Werte auch gehabt, sonst, ich weiß, also ich habe das jetzt die letzten Jahre nicht so mitverfolgt, LeBron, klar, logisch, Kobe, aber der kann halt auch die komplette Bauchlandung passieren und ich meine, da hast du jetzt mit Kiki und Ivan ja das perfekte Beispiel, der eine ist auf Kobe gegangen, der andere auf Antoine Walker, so, also das könnte auch nicht viel weiter auseinandergehen, wahrscheinlich.
Ja.
So. Oder hier. Ja,
auf jeden Fall.
Die habe ich vor 2 Jahren oder so bei Kicks gezogen. Das ist eine Danny Green. Autogramm. Da sieht man jetzt schon ein kleiner, feiner Unterschied. Das Autogramm ist nicht auf der Karte, sondern auf so einem Sticker, der auf die Karte draufgeklebt ist.
Oh, okay.
Und die ist tatsächlich Nummer 5 von 5. Ich weiß nicht, ob das mein Handy jetzt hinbekommt. Das sieht so aus wie 2 von 2.
5 von 5, okay.
So, ein Autogramm 5 von 5. Wenn da jetzt ein anderer Lakers-Spieler, der mit der 23 das wäre, dann wäre das ein absolutes Brett. So, keine Ahnung, ob es einen Danny Green-Sammler gibt. So, den könnte es interessieren, aber sonst braucht die halt kein Mensch quasi, so weißt du?
Ja.
Und das dann, ja, naja. Aber haben wir jetzt einiges über Trading Cards geredet, ohne so wirklich die Oberprofessoren zu sein in dem Thema. Aber ich finde es, also ich finde es super faszinierend. Also auch jetzt nochmal von dieser Doku kommend, hat man ja dann immer wieder so das Bedürfnis, sich alles anzuschauen. Und klar gibt's die Werte und klar gibt's das seltene Zeug. Aber es ist ja auch irgendwie wichtig und witzig, was da für Texte draufstehen hinten, was da, also ja, das klar, war für mich auch immer wichtig. Genau, ich auch. Und dann und auch die Stats und so. Also ja, dadurch.
Habe ich fast auswendig gelernt.
Genau, dadurch, dass ich da so viel Zeit investiert habe mit Sortieren und Sammeln und keine Ahnung, habe ich die Stats eigentlich bei meinen Lieblingsspielern ganz gut parat gehabt, ja.
Ja. Ja, und ja, ich habe es dem Phil auch schon gesagt, dass sobald ich meine Sammlung ein bisschen geordnet habe, werde ich die auch, also zum so ein paar Highlights beziehungsweise einfach Karten, die ich zeigen möchte, ja, werde ich dann auch vorstellen. Es ist nur leider so, dass ich habe es dir vorhin gesagt, dass ja, wir so 25 Jahre lang so mehr oder weniger in der Ecke waren, zwar in so einem Album, aber ja, die Plastikfolien des Albums haben sich komplett aufgelöst, so dass wenn man jetzt die Seiten umschlägt, hat man halt so 5 Milliarden kleine durchsichtige Plastikteile in der Hand. Und deswegen muss ich das erstmal alles transferieren in ein ja, neues Album und dann werde ich auch zuschauen, mal was ich da überhaupt habe. Das werde ich mal ja, sichten. Ja. Ich habe auch mehrere Boxen noch. Ich habe dir das Bild ja geschickt.
Ja.
Die natürlich schon geöffnet sind, aber wo die Karten, also der Inhalt der Boxen, ist, da liegt da einfach kreuz und quer drin. Da muss ich einfach mal schauen, was da ja, überhaupt dabei ist. Also so wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich die Lakers-Karten rausgenommen und den Rest so komplett ignoriert. Aber ich schaue mir das ja, auf jeden Fall nochmal an und dann, sobald ich das gesichtet habe, in ein paar Wochen, dann zeige ich da auch so ein paar ja, Highlights mal hier, weil das sind alles so Sachen, so aus der Saison 97, 98, 95, 96 könnte sogar so ja, das früheste sein. Und dann, glaube ich, habe ich zu 98, 99, habe ich, glaube ich, schon wieder aufgehört. Ja. Aber so 3-4 Jahre, so Mid-90s, war ich da richtig fanatisch. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass ich ja, da gar nicht wusste, wie man sammelt, weil irgendwie war ich auch der Einzige in meinem Freundeskreis, der gesammelt ja, hat. Und deswegen hatte ich niemanden zum Tauschen. Und ja, da war irgendwie das Schlaueste für mich, in Anführungszeichen, mir eine ganze Box zu holen. Mhm. Ne, und dann, wenn ich, und dann habe ich irgendwie versucht, alles voll zu machen. Also praktisch das gesamte Set von jedem ja, Team, jeden Spieler. Also praktisch jede Karte, die es in dieser Box gibt, wollte ich haben. Ja, ja. Und natürlich, wenn du eine Box kaufst, hast du das natürlich nicht, sondern du hast.
Nee, das ist safe nicht.
Halt,
wenn es blöd läuft, hast du manche Karten 6-7 Mal.
Ganz genau. Dann so, hast du die halt doppelt, dreifach, vierfach ja, und so weiter.
Ja.
Und dann war ich halt so blöd und habe mir dann die nächste Box geholt oder so. Mhm. Und dann, deswegen hatte ich halt so viele Doppelte, die ich aber mit niemandem tauschen konnte.
Ja.
Und deswegen lagen die dann da halt rum. Und deswegen muss ich mal schauen, was ich davon noch habe, beziehungsweise was davon irgendwie, ja, vielleicht sogar eine Kleinigkeit wert ist. Also da, ja, ich hatte keine tollen Karten. Ich weiß genau, ich ja, hatte keine Autogrammkarte oder so.
Ja.
Vielleicht hatte ich mal irgendwie so eine Hologrammkarte, das kann sein. Aber ja, muss ich mal schauen. Ich weiß noch, dass ich ein paar Kobe Bryant-Karten, also so Rookie-Karten hatte, die aber Base-Karten waren, die ich ja, aber mitgenommen habe zu meinem ersten Interview und er hat die unterschrieben. Und ich, Idiot, habe die meiner Ex-Freundin geschenkt, mit der ich danach noch so ein halbes Jahr zusammen war. Und die hat jetzt, meine Ex-Freundin sitzt jetzt auf keine Ahnung wie viel 1.000 Euro Karten. Größter Fehler ever.
Rookie-Mistake mit Rookie-Karten von Kobe.
Voll. Die fand den halt cool, das war so ein cooler ja, Spieler. Ich habe versucht, die zu beeindrucken. Ja, klar, ich hab ihn kennengelernt, ich habe den interviewt. Ja, hier, hast du die Karten. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später hätte die mir in den Arsch beißen können.
Oh.
Was für ein Idiot. Ja.
Ja, gut.
Schluss mit der Freundin und dann die Karten auch noch verloren.
Ja, großartig. Ist gut. Ist gut gelaufen.
Ich glaube aber, ich habe ihr nicht alle gegeben. Ich glaube, ich müsste ein oder zwei Karten, glaube ich, behalten haben, aber da muss ja, ich nachschauen. Aber ja.
Also ja, Kobe Rookies an sich habe ich auch gar nicht mal so wenig, aber natürlich keine mit Unterschrift. So,
ja. Ja gut, aber die sind ja auch nicht.
Ja gut, aber da ist das Gleiche wie das, was ich gerade erzählt habe. Da genau, geht's ja auch ja, darum, dass du die hast.
Ja, so. Ich war dabei. Ich habe sie, ja, ich hab gesehen, eben, dass er die unterschrieben hat. Also,
eben. Ja, und damals war das aber halt noch nicht. Heute kannst du das alles quasi fotoproven, indem
ja,
du halt
ja,
direkt dein Handy zückst, während das passiert. Ja. So, das haben wir.
Ich hätte praktisch eine Spiegelreflex mitnehmen müssen.
Ja, genau.
Ne? Und ja.
Ja, yes, aber bin gespannt. Also jetzt Tops, wie gesagt, wieder zurück im Game. Panini abgelöst anscheinend und ja, mit LeBron Autogramm-Lizenz auch und so. Und wahrscheinlich dann LeBron auch Jersey oder Game-Used Memorabilia-Zeug. Ja, da bin ich gespannt, was das wird und wie das auch preislich ist, weil das muss man dann natürlich jetzt schon auch noch sagen, abschließend zu dem Thema Trading Cards, in das wir heute hart reingerumpelt sind. Es war früher schon teuer. Es gab, heute gibt es natürlich auch preisliche Unterschiede, ob du jetzt Hoops oder Prism kaufst, ja, bei Panini zum Beispiel. Aber heute ist halt durchs Internet, durch diese Schnelllebigkeit und so und dadurch, dass sich dann auch durch so Hype und so die Kurse so entwickeln, Auf und Abs haben, ist es halt absurd teuer. Und das haben wir ja auch, als wir da vor ein, zwei Jahren mal wieder so ein bisschen einsteigen wollten, haben wir auch relativ schnell gemerkt, wie viel Geld man ausgeben muss. Und wenn man halt schon andere Hobbys oder andere Laster hat, die Geld kosten, man sieht es im Hintergrund ja auch immer ganz gut, boah, dann ist es schwer, da noch eine vernünftige Trading-Card-Sammlung aufzubauen parallel, ohne sich komplett in Unkosten zu stürzen.
Und ehrlich gesagt war das einer der Gründe oder vielleicht sogar der Hauptgrund, warum ich nichts im Gegenzug haben wollte. Weil ich wusste, wenn ich das wieder anfange, ich bin genau so ein Typ, der dann in dieses Loch fällt, dann hast du ein, zwei geile Karten und
bist quasi so angefixt.
Jetzt verdiene ich halt auch besser als weiß nicht, 20, 30 Jahren, als ich angefangen habe. Ja. Dann bin ich da so ein Kandidat, der da auf einmal, weiß ich nicht wie viel, 100 Euro lässt und letztendlich, will ich da tatsächlich nicht mehr so reinrollen und dann, weil ich weiß, ich werde da ganz schnell fanatisch. Und deswegen habe ich gesagt, nee. Ich will eigentlich auch nichts geschenkt haben, weil ich weiß genau, dann wenn ich dann wieder zu Hause sitze, ich mache die Päckchen auf, dann packt mich das schon wieder. Ne? Schon dieser Thrill, die Sachen aufzumachen.
Aber es geht halt auch schnell.
Also was zu freuen, dann willst du das nochmal haben. Das ist wie so ein Rush.
Und wenn du dann halt ein, zwei gute ziehst, dann denkst du so, okay. Wie wenn du halt irgendwie
Die
im
Chance
Casino
ist anscheinend
sitzt
gut
oder so.
Ich habe 5 Päckchen gehabt, davon war jetzt eine gut. Ich kaufe jetzt 10, dann habe ich vielleicht 2. Genau. Also, und dann, nee.
Deswegen ist ja dann sowas wie diese tolle Danny Green-Karte, die es nur 5-mal auf der Welt gibt, war gefährlich auch in dem Moment, weil ich so dachte, wow, fuck. Fünf von fünf.
Wenn ich nochmal eine ziehe, dann habe ich
Scheiße, Danny Green zwar, aber ich habe gerade eine Karte gezogen, die es nur 5-mal gibt. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Naja, komm, kaufen wir noch ein kleines Boxle. Und dann hast du halt diese Booster-Packs und Blaster-Box und was es da heute alles gibt. Früher waren das ja nur die fetten Hobby-Boxen. Die kannst du ja heute gar nicht mehr bezahlen. Aber dann, dann hast du 0,0 auf einmal wieder so einen Stapel Karten vor dir liegen, wo 80% dich gar nicht interessieren. Und das dann halt, ist ein gefährliches Hobby. Aber macht Spaß. Trading Cards haben wir damit, glaube ich, für heute abgehakt. Wir sind gespannt.
Unerwarteterweise, eigentlich war das nicht der Plan, dass wir uns so viel über Trading Cards unterhalten. Ich hoffe, unsere Zuhörer verzeihen das. Aber nachdem sie die Scheißerei-Story von letzter Woche anscheinend so gefeiert haben, können wir uns, glaube ich, einiges leisten. Danke für alle, die sich diese
heute
Folge reingezogen haben.
Zuhören.
Und heute immer noch zuhören. Anscheinend war die richtig erfolgreich, diese Folge. Und deswegen nochmal danke an alle, die das anscheinend auch irgendwie geteilt haben. Die Folge geht irgendwie ab. Zeigt uns aber auch, dass ihr interessiert seid, auch mal so persönliche Sachen von uns zu hören.
Vielleicht.
Und nicht nur Deep Basketball, sondern halt auch mal so ein bisschen nebenher, was wir so treiben. Und der Phil ist so ein Weltenbummler, war ja auch in Bologna und der hat da immer einiges zu erzählen.
Yes.
Und wenn ich nicht 9 Stunden auf der Autobahn sitze, sehe ich auch ein paar Sachen. Aber also diese Kreuze, also Kreuz Oberhausen, Kreuz Leverkusen, Kreuz Nürnberg, das sind Bastarde. Da stehst du praktisch pro Kreuz. Also stand ich heute eine Stunde, weil die so gefühlt, also ich bin diese Strecke schon so lange nicht mehr gefahren, weil früher bin ich das öfter gefahren, weil hatte ich auch noch ein Auto, das habe ich jetzt verkauft, weil ich es in München nicht brauche. Aber früher konntest du die Strecke so in 7 Stunden schaffen. Heute habe ich 9 Stunden gebraucht und mir ist eingefallen, warum ich diese Strecke so hasse. Das ist einfach, das ist unmenschlich. Da durchzufahren mit diesen Baustellen, also so gefühlt sind da so seit 20 Jahren Baustellen.
Ja. klar.
Ne? Und das dann ist das auf einmal nur zweispurig und die eine Spur ist total eng und dann kannst du nur 60 fahren und dann, ja, also das war eine Tortur heute und ich bin froh, dass ich daheim bin.
Aber umso besser, umso erstaunlicher, dass du jetzt hier in aller Frische am Mikro sitzt.
Dedicated, weil es ja, ist Montag, okay. 19.33 Uhr, ja. Morgen um 5.30 Uhr geht die Folge online.
Yes.
Alle, die sie jetzt gerade zuhören, also das ist so ziemlich die frischeste Folge, die ihr hört, wenn ihr das jetzt am Dienstagmorgen hört.
Ja, das ist korrekt. No lies.
Also so knapp waren wir noch nie dran.
Ja.
Aber ja. Ich wollte unbedingt, dass wir auf jeden Fall aufnehmen und unsere Serie nicht irgendwie durchbrechen. Wir haben 21 Folgen jetzt in Folge, ohne Unterbrechung. Genau. Müssen wir mal schauen.
Also bin ich auch gespannt, der Weekly Streak, wie lange wir den halten, aber ja, es macht ja weiterhin Bock und es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir uns da komplett unser Hirn zermartern jedes Mal. Es float ja doch einigermaßen, würde ich behaupten.
Das schon, aber diesmal haben wir ja gar nicht drüber gesprochen.
Genau, diesmal
was wir irgendwie besprechen wollten in
diesem
Podcast.
Diesmal so, ich habe nur gedacht, okay, hoffentlich packt das. Und wenn du, weil realistischerweise, wenn du jetzt irgendwie um 9 heimgekommen wärst oder so, dann hätten wir es halt einen Tag schieben müssen oder irgendwas. Ja. Genau, aber sonst, ich meine, das letzte Mal hatten wir die Wiesn, wir hatten Bologna, jetzt haben wir deine Experience in Langenfeld, so ein bisschen auf die Trading Cards gegangen. Was noch fehlt, ist das WNBA-Update von meiner Seite.
Yes.
Weil Gott sei Dank ist in der WNBA so, und das muss ich sagen, es ist in der NBA was mich massiv ankotzt, dass in den Playoffs dann irgendwann die quasi Mittagsspiele, die also in Europa Sonntagabend laufen, dass die irgendwann ab der zweiten Playoff-Runde oder so dann aufhören und oder Conference Finals spätestens.
Ja.
Das finde ich immer super ärgerlich, weil, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie Partien sind, die mich nicht so interessieren, dann, sorry, da bin ich ehrlich, da stehe ich nicht nachts auf und ziehe mir, keine Ahnung, einfach zwei Teams rein, die mich nicht jucken. Wenn es aber Sonntagabend kommen würde, würde ich das natürlich 100% anschauen, so. Und das bei der WNBA halt, wir haben jetzt eine Best-of-Seven-Finalserie, ist, glaube ich, die erste Best-of-Seven-Serie.
Mit deutscher Beteiligung.
Und sogar mit deutscher Beteiligung, Satou hat es geschafft. Wir hatten es in der letzten Folge schon, dass es gut aussieht. Und sie hat es geschafft, sie ist mit den Mercury eingezogen in die WNBA Finals gegen den Juggernaut aus Las Vegas, die Aces, die dieses Jahr beschissen in die Saison gestartet sind, wo man gedacht hat, okay, die Dynasty ist endgültig vorbei. Sie waren ja letztes Jahr schon nicht in den Finals, haben aber, ich glaube, war das sogar ein Three-Peat? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber die waren auf jeden Fall, sind die in den letzten Jahren ja Finaleinzug nach Finaleinzug diverse Titel geholt und so. Das ist eigentlich so die Franchise jetzt gewesen in den letzten 5-6 Jahren. Und die sind jetzt wieder da, wo sie hingehören, mit Asia Wilson, die mittlerweile ja 4-mal WNBA-MVP ist. Ich glaube, in 8 Jahren. Also in einer 8-jährigen Karriere 4-mal MVP. Herzlichen Glückwunsch. Die macht alles richtig. Und leider für Satou und die Mercury haben auch bisher die Aces in den Finals fast alles richtig gemacht und wirklich mit einer brachialen Intensität gespielt. 2-0 steht's für Vegas. Wie gesagt, Best of Seven. Also es fehlen noch 2 Siege. Dann hat Asia Wilson mal wieder alles gewonnen, was man gewinnen kann in so einer WNBA-Saison. Und es war tatsächlich so, also Spiel 1 war super knapp. Es waren, ich glaube, 89-86. Da hat eine Umstellung auf Zonenverteidigung im letzten Viertel die Aces tatsächlich, hat den Aces den Sieg gebracht. Also taktischer Kniff von Becky Hammon an der Seitenlinie. Und jetzt war es aber wirklich so, also das Spiel war so ein Sonntagabendspiel, wie gesagt. Und das war wirklich super intensiv und eigentlich, also es waren wieder ein paar Aktionen dabei, wo man sich gedacht hat, um Gottes Willen, aber es war trotzdem eine krasse Werbung für Frauenbasketball, was wirklich diese Intensität und diese Dynamik von so einem Spiel angeht. Also es war so ein Hin und Her. Es ging los mit einem 8-0-Lauf, 7- oder 8-0-Lauf für Phoenix. Und du denkst so, Alter, die Aces, die strugglen ja, also das gibt's ja nicht. dann kippen die das komplett um und hauen einen 13-2-Lauf hinterher oder so. Und so ging das die ganze Zeit. Es war relativ eng. Und dann irgendwann haben die Aces halt, leider ein bisschen zu lang aus Sicht von Phoenix so einen Lauf gehabt und wirklich krass getroffen und auch brutal verteidigt. Also sie haben, ich glaube, Phoenix hat im ersten Viertel 27 gescored. Das sind ja 10-Minuten-Viertel, also 27 schon ordentlich. Ja. Aber im zweiten nur noch 10. Also da die Defense von Vegas war absurd. Die haben Steals geholt ohne Ende. Die haben sind rumgeflogen auf diesem Feld und haben dann halt vorne auch irgendwann ihre Phasen gehabt. Also Asia Wilson hatte auch zur Halbzeit schon 20 Punkte. Ich glaube insgesamt dann 28. Mhm. Aber Jackie Young, auch für die, die den Namen noch nie gehört haben, eine der besseren Spielerinnen der letzten Jahre, auch Olympiasiegerin und alles, und bei den Aces jetzt schon länger, Teil der Big Three, die hat tatsächlich 21 Punkte im dritten Viertel gescored und somit einen neuen WNBA-Finals-Rekord aufgestellt. Und die war halt, also das war der absolute Genickbruch dann für Phoenix leider. Also Satou hat super schwach angefangen, irgendwie nur 2 Punkte in der ersten Halbzeit, 1 von 9 oder so. Mhm. Hat dann aber auch am Ende, ich glaube, 21 oder 22 Punkte gemacht, also eine richtig starke zweite Halbzeit hingelegt. Aber ey, 21 Punkte, wie gesagt, bei einem 10-Minuten-Viertel 21 Punkte zu scoren, das war eine absolute Ansage. Und das war dann auch das, also es gab Phasen, haben die mit knapp 20 dann geführt. Und dann, ich glaube, mit 13 oder so haben sie es jetzt gewonnen. Also das heißt, jetzt geht's nach Phoenix mit einem 0-2 im Gepäck aus Sicht der Mercury. Da müssen Satou und ihre Kolleginnen auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Phoenix, gutes Publikum und so. Deswegen, also da ist noch lang nichts verloren, um Gottes Willen. Aber das ist schon, also Asia Wilson und Jackie Young hatten dann 60 Punkte zusammen, glaube ich, also 32 und 28 oder so. Das ist natürlich eine Hausnummer.
Ja.
Da muss bei dir schon alles laufen, dass du die schlägst. Aber ja, ist geil. Also es war, wie ich gesagt, es war eine Werbung für Frauenbasketball. Es war eine kranke Intensität. Es war ein wahnsinniges Hin und Her. Und leider steht es jetzt, wie gesagt, schon 2-0. 1-1 wäre natürlich krasser, dann wäre die Serie direkt noch spannender. Aber also ich glaube nicht, dass die da 4-0 weiterkommen oder beziehungsweise 4-0 den Titel holen, sondern da wird das nächste Spiel, hat ja auch ein bisschen so ein Must-Win. Nicht nur ein bisschen, ist eigentlich ein Must-Win-Game für Phoenix. Dementsprechend glaube ich auch, dass die das machen werden. Und dann weiß man nie, ne? Also 2-0 ist noch keine Garantie auf jeden Fall.
Es gibt auch so ein bisschen Beef, ne, mit der Commissionerin.
Bisschen ist gut.
Eine Spielerin, Nafisa
Collier. Ja.
Collier hat einfach mal eine Pressekonferenz einberufen und mal Tacheles geredet.
Also habe ich noch nie so gesehen.
Ich wollte gerade sagen, so wie ich es noch nie gesehen habe, dass ein aktiver Spieler
crazy
so über ihren Boss redet. Also praktisch über das höchste, über die höchste Angestellte, über den Boss der Liga praktisch. Ja. Also der Präsident der Liga praktisch. Also die
genau.
Hat dann einfach auch mal gesagt, was schief läuft und auch die Schiedsrichterleistung
voll
benannt. Und hat
also nicht. Für alle, Schiedsrichterleistung ist ja auch grundsätzlich was in der NBA Jahr für Jahr mehr in den Fokus rückt, würde ich sagen. Mhm. Da gibt's ja jetzt auch ein paar Neuerungen. Die testen jetzt auch so Headsets und so.
Ja.
Für bessere Kommunikation während des Spiels. Aber die Schiedsrichterleistung in der WNBA ist absolut lachhaft. Also da kannst du jedes Jahr so eine Compilation machen mit den Worst Calls. Da fällt einem nichts mehr ein. Also das ist so eine ganz komische Mischung. Ich hatte es ja neulich schon, es ist an, und auch die Finals jetzt sind ja auch sehr intensiv geführte Spiele, ja, also die Spielerinnen, die gehen da komplett all in und dementsprechend geht es auch manchmal echt ein bisschen hart zur Sache, und das ist ja alles okay, aber du musst halt, also brauchst halt schiedsrichtertechnisch einen absolut roten Faden und der ist halt, also ich, meiner Meinung nach, wenn ich die Spiele schaue, ist das Hauptproblem, und dadurch hast du halt so einen Auf und Ab. Dann sind dann irgendwelche brutal harten Kontakte, die gar nicht geahndet werden. Und gleichzeitig werden dann so komische Touch-Fouls gepfiffen. Dann am besten noch in Situationen, wo sie den Spielverlauf auf den Kopf stellen können. Dann werden ganz schnelle technische Fouls rausgeschossen und so. Und dadurch, und das ist natürlich immer, also egal in welchem Sport, ist es ja immer so das Beschissenste, was Schiedsrichtern passieren kann, dass sie Einfluss aufs Spiel nehmen. Und das darf einfach nicht sein. Und wenn du halt vor allem dann in den Playoffs quasi bei jedem Spiel oder nach jedem Spiel über die Schiedsrichterleistung sprechen musst und Phasen, die von ihnen zu sehr beeinflusst wurden und keine Ahnung, dass irgendwelche Spielerinnen auf einmal 4-5 Fouls haben, wo man sagt, ey, das mit 2-3 wäre das auch okay gewesen.
Ja.
So, dann ist es halt voll von Arsch. Und das ist ein Riesenproblem, was diese Liga hat. Ich meine, wir haben schon öfter auch über Caitlin Clark und die harten Aktionen gegen sie und so. Klar, du musst da irgendwie halt so deinen Weg finden, aber die finden den Weg halt ums Verrecken nicht. Und gleichzeitig, und das ist natürlich eigentlich das viel größere Problem, ist ja immer noch das mit dem, mit dem Gehalt oder mit dem, dass die Wertschätzung quasi auch vor allem in finanzieller Richtung, dass die Wertschätzung einfach ausbleibt. Und das muss ich sagen, das habe ich noch niemals, habe ich irgendwas Vergleichbares gesehen nach Fisa Collier in ihrem Exit-Interview, also quasi Saison vorbei, letzte Pressekonferenz, weil sie halt rausgeflogen sind. Und she came prepared. Sie setzt sich da hin und hat halt einfach ihre Notizzettel und legt halt los. Und du denkst so, okay, what? Und haut so Zitate von der Commissionerin raus und so. Wo ich mir halt schon, also, boah, das ist schon, also ich find's, also im ersten Moment bin ich erstmal so kurz zusammengezuckt, dachte so, okay, was macht denn die da? Gleichzeitig finde ich es wahnsinnig stark von ihr, weil sie ist halt eine der Spielerinnen. Also es wäre jetzt wie wenn, keine Ahnung, KD, Giannis, irgendwie einer von dem Kaliber sich da hinsetzt. Also sie ist eine Spielerin, dieses Jahr ging es drum, wird sie MVP oder Asia? Ja. So. Eins der Gesichter der Liga, sie hat zusammen mit Brianna Stewart die Unrivaled League gegründet. Das heißt, und das ist ja auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, sie weiß ja quasi, wie es anders gehen kann. Weil sie ja ihre eigene Liga hat. Diese 3-gegen-3 Liga, die den Sommer über da in Miami stattgefunden hat. Winter über, nicht Sommer über. Und deswegen weiß sie ja, es kann anders gehen. Und also die Spielerinnen, die bei Unrivaled mitgespielt haben, die haben alle mehr Geld bekommen als in der WNBA, obwohl das quasi wie so ein Pilotprojekt war, einfach so ein bisschen legerer 3-gegen-3, natürlich trotzdem echte Action und mit einem Champion und alles, aber die haben es halt geschafft über TV-Rechte, keine Ahnung, Instagram, Reichweiten, was weiß ich, Sponsoren, so finanzielle Pakete zu schnüren, dass das für die Spielerinnen lukrativer war, finanziell gesehen, als WNBA zu spielen. Und spätestens da muss doch die WNBA bzw. die Commissionerin merken, hoppla, bei uns läuft irgendwie was falsch.
Also laut Nafisa Collier hat die Commissionerin gesagt, Spielerinnen wie Caitlin Clark sollten ihr auf Knien danken, dass sie überhaupt Geld verdienen, weil das, was sie bekommen, macht ja erst die Liga möglich.
Genau.
Ja. Und
genau, sie hat quasi gesagt, dass die Plattform, die die Liga ihnen gibt, sorgt dafür, dass sie die Werbeverträge haben. Und so. Also, und das ist ja vor allem im Fall Caitlin Clark voll wurscht, weil die hat bei Iowa, als sie gespielt hat, hat die halt schon ihren Nike-Contract unterschrieben. Also das hat jetzt mit der WNBA nichts groß zu tun gehabt, so ungefähr. Also wenn man es hart ausdrückt. Aber dass du überhaupt als Commissioner, also jetzt stell dir vor, Adam Silver haut solche Sachen raus, am Tisch sitzend mit KD, LeBron, Giannis und so weiter. Sagt dann so, ey, der neue Cooper Flagg, der kann ja froh sein, dass er jetzt bei uns mitspielen kann. So, und weißt du, so halt, was ist das? Luka Doncic, ey, der kann doch froh sein, dass er nicht in Europa weiterspielen muss, sondern dass die NBA gibt.
Ja.
Und deswegen, also jeder, der es nicht gesehen hat, gern googeln. Ich finde es super interessant. Die Antworten sind jetzt natürlich typisch, wie man es auch aus der Politik gewohnt ist. Es wird geleugnet, es wird so, nein, habe ich so nie gesagt. Also um Gottes Willen, Caitlin Clark ist super wichtig für die Liga. Also da werde ich falsch zitiert. Und
ja, bla, auch bla. So von wegen, was sie gesagt hat, was Nafisa gesagt hat, verletzt mich zutiefst. Und genau, ich hab auch Familie, ich habe Kinder und die mussten das hören und das tut mir auch weh und so. Ja, also.
Ja, aber du machst doch offensichtlich was falsch. Also es ist so, und das ist ja auch ganz wichtig bei der Sache, das war jetzt kein kompletter Alleingang, sondern die Reaktionen waren aus der WNBA, waren geschlossen, boom, 10 von 10, genau wie sie sagt. Jawohl, das ist unsere, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie bei dieser WNBPA quasi, also Players Association, dass sie da irgendwie, glaube ich, auch eine der höheren ist und so. Also, weißt schon, die sagt es ja jetzt nicht irgendwie aus einer schlechten Laune heraus, sondern weil sie weiß, dass da was falsch läuft, weil sie weiß, wie es besser laufen kann. Und wenn dann alle noch hinter ihr stehen, ja, also sorry, ist es wohl recht eindeutig. Und das ist ja auch nichts Neues. Also schau mal, wie oft wir in dem Podcast hier in den letzten Jahren auch über WNBA-Themen geredet haben, die einfach viral gegangen sind, wie man muss mit Commercial Flights fliegen und selbst wenn der Owner super reich ist und ein eigenes Flugzeug hat, dürfe er das nicht zur Verfügung stellen. Der super Mini-Pokal, den Kelsey Plum als, All-Star-MVP bekommen hat, halb so groß wie mein Trinkglas war.
Der Weight Room.
Der Weight Room und so in der Bubble.
Mini-Dings in der Bubble und so, ja.
Also nee, und das hat sich halt jetzt einfach aufgestaut über die letzten Jahre, aber wenn es jetzt halt so weit ist, dass du auch, und das muss man eben auch noch dazu sagen, es gab ja zwischendrin jetzt so dieses, okay, Caitlin Clark ist raus, die wird nicht mehr spielen, die Quoten gehen runter, alles scheiße, der Caitlin Clark-Effekt bleibt aus, hat sich jetzt wieder relativiert. Also ich glaube, von der Attendance her in den Arenen merkt man das schon noch mehr, aber die Quoten und die Reichweiten sind durch die, und das ist ja genau das, es ist nicht die Caitlin Clark-Liga, sondern es gibt eben Spielerinnen wie Asia Wilson, wie Nafisa Collier, wie Breanna Stewart und so weiter und so fort, die ja diese WNBA auch mit aufgebaut haben in den letzten Jahren und die halt einfach dominieren. Nafisa Collier ist im 50-40-90 Club. So, also, weißt schon, das ist, die ist Elite einfach, ja, und deswegen, das muss ich sagen, Es geht ja in eine richtige Richtung und es ist eben nicht nur sie, die sich was Besseres verdient hat, sondern die gesamte Star-Riege macht einen krassen Job und deswegen einfach mal das Kind beim Namen nennen und schauen, was passiert. Fand ich geil, bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber also den Spielerinnen schaden, glaube ich, kann es nicht.
Nee, also ich glaube, wenn überhaupt, dann schadet das der Commissionerin. Und ich bin ehrlich gesagt verwundert, dass die noch da ist. Also nach dem, was da rausgekommen ist, was sie gesagt haben soll, aber warum sollte sich die Nafisa das ausdenken, müsste die eigentlich weg sein. Also ehrlich gesagt rechne ich auch damit, dass das so die nächsten Tage oder Wochen passieren wird.
Ja, vielleicht also warten sie das noch ab, dass die Finals durch sind. Und
genau, dann, und dann wird sie ihren Rücktritt nehmen und dann aus familiären Gründen, keine Ahnung, was dann wieder gesagt wird.
Ja, aber hast recht, also das. Und es ist ja einfach keine Fantasiegeschichte, so. Also, und es war auch kein One-on-One-Gespräch, so, sondern, also, die hat ja die Szene so beschrieben, als wären sie dabei wie so eine Art Empfang oder Unrivaled Opening, gemeinsames
Dinner. Wie sich eine Commissionerin sowas rausrutschen kann, dass die sowas sagt, das ist,
ja, finde ich. Ja, gut, wahrscheinlich hat sie ein paar Prosecco in dus Captei. Ja, aber Wahnsinn.
Ja, ich glaube, das war's für diese Episode. Ich bedanke mich beim Phil, dass er die Cap abgenommen hat, die er ganz zu Anfang getragen hat.
Boah, die liegt hier noch.
Also, dann gehen wir in den Podcast rein und er hat eine Toronto Blue Jays Cap auf. Und die Yankees gehen ja gerade komplett unter gegen die Blue Jays. Also ihr habt euch vielleicht daran erinnert, dass zur letzten Episode habe ich die Daumen gedrückt, dass die Yankees dieses Wildcard-Game gewinnen. Das haben sie dann auch getan. Die Boston Red Sox den Erzfeind rausgehauen, sind jetzt gegen die Toronto Blue Jays in den Division Finals und haben die ersten zwei Spiele so dermaßen verkackt, das glaube ich, könnte sogar ein Rekord sein. Also insgesamt so 21 Runs kassiert, das darf nicht passieren. Und jetzt spielen sie halt
2-0 übermorgen. Best of 5 ist es, gell?
Ja. Ja, genau. Und übermorgen spielen sie halt in New York. Die ersten zwei waren auswärts, aber die sind halt so untergegangen. Ich und auch viele andere Yankees-Fans glauben fast nicht mehr dran, dass sie das noch schaffen, weil so wie sie sich präsentiert haben, war peinlich. Richtig peinlich. So als wenn es ein Little League-Team gewesen wäre. Also wenn da 10-Jährige gespielt hätten. Ja. Also selbst mein Lieblingsspieler Aaron Judge hat abgekackt. Also war peinlich. Ja. Deswegen vielen Dank, dass du die Cap abgenommen hast, weil ich hätte den Podcast nicht machen können, wenn du das Ding aufgehabt hättest.
Also, sorry, ich habe ein Penguins-Jersey an, da ziehe ich doch keine royalblaue Blue Jays Cap auf.
Okay.
Ja, also.
Sehr gut.
Never ever.
Cool. So, das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. We appreciate it. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Wir sind raus. Ciao.
Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Reloaded.